Und dann merkst du schon, wie sich diese Droge in deinen Körper eingräbt. Und parallel gräbt sie sich aber in deine Seele ein.
Dass ich mir dann in meine Trinkflasche dann meinen Wein oder Gin oder eingekippt habe. Und dann ist es alles leichter, wenn man ein bisschen berauscht ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina.
Und ich bin Yannick und wir wollen heute mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, das unter Umständen auch sehr gefährlich werden kann. Aber bevor wir ganz kurz zu deep werden, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wieder hier bin.
Ja.
Ich habe richtig Lust, mit dir wieder zu quatschen und irgendwie in so Themen einzutauchen.
Ja.
Ich freue mich richtig, da zu sein und vielleicht habt ihr meine Stimme auch vermisst.
Ich freue mich auch, dass du hier bist, Yannick.
Danke.
Und ich freue mich auch über das Thema heute. Darüber habe ich nämlich wirklich überhaupt gar keine Ahnung.
Mm.
Und zwar... Es geht ums Süchtigsein. Wir reden vor allem über Süchte, die was mit Substanzen zu tun haben. Und da wirklich, ich habe keine Ahnung. Das ist so krass. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Da bekommt man ja so das ein oder andere mit. Aber
ja.
Ich bin wirklich immer wie so ein kompletter Dulli, stehe ich da und denke mir so, was ist das? Wovon hast du gerade gesprochen? Auch diese ganzen Spitznamen, die es
Lucky
dafür
you.
Gibt. Ich bin immer so... Wie bitte? Ich habe keine Ahnung.
Also ich würde dir gerne dafür auf jeden Fall einen Preis verleihen, dass du in Berlin es geschafft hast, damit nicht in Berührung zu kommen.
Ja.
Aber krass, du hast wirklich gar keine Erfahrung,
Nee. Also
keine eigenen Erfahrungen zumindest oder im Freundeskreis ein bisschen was?
Nee, nicht wirklich. Also im Freundeskreis bekomme ich es schon auf jeden Fall mit. Aber ich selber habe eigentlich die Finger davon gelassen.
Ah, okay.
Weil ich habe schon auch echt... Ich wurde da sehr früh von abgeschreckt, sagen wir es so, weil eine Biolehrerin von mir, die hat früher von einer Freundin erzählt, die es einmal konsumiert hat und dann direkt eine Psychose entwickelt hat. Und nee, darauf habe ich einfach auch keinen Bock.
Okay, aber voll
und mir
gut.
Reicht es so. Also
ja.
Ich brauche das auch nicht so, wenn ich mit Freunden drüber rede und die sagen, ja, und bewusstseinserweiternd und dann siehst du das und dann siehst du das. Und ich bin einfach nur so, nee, das macht mir eher Angst.
Mhm.
Und ich will diese Kontrolle behalten, so über mein Bewusstsein, anstatt dass ich da mir irgendwie denke, ja, let's go, ich möchte es ausprobieren.
Aber voll gut, dass du dir dann deine eigenen Grenzen setzt und irgendwie weißt, dass du gerne die Kontrolle behalten möchtest.
Mhm.
Das ist voll, voll gut. Aber gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, da bin ich jetzt irgendwie süchtig danach?
Ja, Handy halt. So, das ist so eine Sache.
Handy,
Netflix, sowas auf jeden Fall. Und bei dir?
Ach, gute Frage. Also erstmal, ich glaube, ich hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Thema. Wäre jetzt aber nicht irgendwas, wo man sagen würde, das ist unbedingt nennenswert oder jetzt irgendwas, dass ich jetzt total abgespacede, krasse Erfahrung gemacht habe und ich würde es jetzt auch nicht wirklich gutheißen. Also ich habe meine Erfahrung gemacht und damit war es dann irgendwie auch in Ordnung und das war dann einfach Ende, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und zum Thema süchtig sein, also wie gesagt, von den Sachen bin ich nicht süchtig geworden, aber ich würde so sagen, ich bin schon, also so zuckersüchtig, ne?
Zuckersüchtig,
ja.
Okay.
Ich bin so eine kleine Zuckermaus.
Ja, wir haben euch auch mal gefragt, nach was ihr süchtig seid und das habt ihr geantwortet.
Nach Harmonie, definitiv. In gewisser Art und Weise, glaube ich, nach Sport und Bewegung. Sonst fühle ich mich einfach nicht gut und nicht gesund.
Ja, auf jeden Fall auch Sport mit Sicherheit und diese Bewegung. Und jetzt, wenn es zum Beispiel um Sachen lernen oder so geht, ich muss immer sehr gut vorbereitet sein oder ich muss mir immer 100% sicher sein, dass ich alles für mich weiß.
Ich glaube sogar nach dem Handy so ein bisschen, ja, weil es halt Unterhaltung ist.
Ganz einfach, Classic. Sagen wir mal Zigaretten, Nikotin.
Autofahren. Ja, Nikotin, Zigaretten und auch Netflix.
Nach meinem Handy.
Fernsehen.
Anerkennung von Menschen. Ja, ich glaube, das ist das Größte, wo ich nachher süchtig bin.
Harmonie, wie süß ist sie denn?
Ja.
Oh, das ist voll schön.
Anerkennung ist auch sehr ehrlich.
Ja, sehr ehrlich. Sehr unterschiedlich, was sie auch gesagt haben.
Ja, total. Also man merkt schon, fast jeder von uns hat wirklich irgendetwas, von dem er oder sie gar nicht genug bekommen kann. Also Sport, Handy, Fernsehen oder so. Das ist auch alles in der Regel erstmal unbedenklich. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Solange wir nicht die Kontrolle über diese Dinge oder unser Verhalten verlieren. Weil wenn wir mit einer Sache nicht aufhören können, mit einem Konsum oder einem bestimmten Verhalten und immer damit weitermachen, obwohl sich schon schädliche Folgen bemerkbar machen, dann kann eben eine wirklich ernstzunehmende Sucht vorliegen.
Man muss aber auch sagen, dass aus medizinischer Sicht, zumindest hier in Deutschland, nicht alles, wonach man süchtig sein kann, irgendwie auch als Sucht dann eben zählt. Zum Beispiel die Kaufsucht oder, was ihr in der Umfrage auch gerade genannt habt, die Mediensucht. Genau darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal eine Folge gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Generell unterscheiden die Fachleute zwischen zwei Suchtarten. Es gibt einmal die nicht substanzgebundene Sucht bzw. Verhaltenssucht, Stichwort Kauf- und Mediensucht.
Und zum anderen gibt es dann noch die substanzgebundene Sucht, also die Abhängigkeit von Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Medikamente oder eben auch illegale Drogen. Und über diese Art der Sucht wollen wir heute mit euch genauer sprechen. Und dafür haben wir auch ganz tolle Studiogäste dabei. Nur nochmal vorab eine kleine Inhaltswarnung. Wir sprechen hier eben über ganz verschiedene Süchte und auch deren Folgen. Und da geht es zum Beispiel auch um suizidale Gedanken, Essstörungen und eben Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und falls ihr so merkt, dass euch die ein oder andere Stelle ja ein bisschen triggert und ihr euch da nicht so wohl bei fühlt, es gerade anzuhören, dann skippt entweder weiter oder hört euch die Podcast-Folge mit einer Vertrauensperson an.
Das ist tatsächlich super wichtig, dass du das sagst. Und dann kommen wir auch gleich eigentlich direkt zum Thema. Die Zahlen sind nämlich heute auch noch unfassbar krass. Denn fast jeder 10. Jugendliche trinkt regelmäßig Alkohol. Und laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden illegale Substanzen seit Jahren immer beliebter. So sieht das nämlich auch die Deutsche Fachstelle für Suchtfragen e.V., denn die schätzt es aktuell auf 481.000 Jugendlichen, die im Alter von 12 bis 17 Jahren schon illegale Drogen konsumiert haben. Und laut Robert-Koch-Institut ist der Cannabiskonsum bei 15-Jährigen schon recht weit verbreitet. 15 Jahre alt.
Ja, das sieht man ja auch öfter jetzt auf den Straßen irgendwie, dass schon sehr junge Leute mit einer Zigarette auch zum Teil in der Hand stehen und man denkt sich so, hä, wie seid ihr erstens da rangekommen und zweitens, warum macht ihr das jetzt schon? Also, warum?
Ja.
Und wir sprechen jetzt mit jemandem, der auch tagtäglich die Gesichter hinter diesen anonymen Zahlen sieht. Bei uns zu Gast ist Siegfried Gift. Er leistet seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit als Sozialarbeiter und leitet die Abteilung Jugendsucht und Familienhilfe bei Condrops in München. Hallo Siegfried.
Hallo.
Wie geht's dir denn erstmal?
Auch ich bin jetzt sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich.
Sehr cool. Schön, wir freuen uns auch.
Wir freuen uns auch, ja. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, kannst du uns kurz erklären, was genau Condrops ist oder was die machen, was machst du dort genau?
Also Condrops ist ein Träger, der ganz viele Einrichtungen in Bayern betreibt, wo wir versuchen, junge Menschen, Erwachsene, die keinen Zugang mehr zur Gemeinschaft haben, die rausfallen, die irgendwelche Probleme haben, dabei zu unterstützen, wieder reinzukommen. Das kann Jugendhilfe sein für Jugendliche, das kann Jugendsozialarbeit in den Schulen sein, das kann aber auch Therapie für Erwachsene sein oder Arbeitsangebote. Und unser Ziel ist einfach, dass jeder wieder so seinen Platz in der Gemeinschaft findet.
Und die kommen dann auf euch zu meistens, oder? Oder geht ihr auch aktiv irgendwie in die Gruppen rein oder sprecht Leute auf der Straße an, wo ihr merkt, okay, da ist wirklich ein Problem und die braucht Hilfe, die Person?
Ja, wenn wir jetzt so bei den Jugendlichen schauen, dann ist es so, wir sind einerseits an den Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen, da wenn jemand ein Problem hat, kommt er zu denen oder die merken, da stimmt in der Klasse was nicht, gehen rein und sprechen mit denen. Aber wir gehen zum Beispiel ins Krankenhaus, wenn der Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung liegt, dann sind wir am nächsten Tag da und machen dem ein Beratungsangebot und versuchen ihn dabei zu unterstützen, dass ihm das nicht nochmal passiert. Und dann gibt es Leute, die fallen überall raus, die gehen zum Jugendamt, die Eltern melden sich zum Jugendamt und dann kriegen die bei uns einen Platz, wo sie wohnen können, sicher sind und sich entwickeln können.
Wie sieht denn das Prozedere aus, wenn praktisch der Kontakt hergestellt worden ist, auf den jeweiligen Weg, wie du gerade beschrieben hast? Da kommst du dann höchstwahrscheinlich ins Spiel oder wie geht das dann ab da weiter?
Also ich bleibe jetzt wieder bei den Jugendlichen praktisch.
Ja.
Im Normalfall, also für diese ganzen stationären Sachen und so, also wo man bei uns wohnt, da ist meistens so ein Jugendamt zwischengeschaltet. Das heißt, der junge Mensch, die Eltern gehen ja zum Jugendamt, sagen, wir wissen nicht weiter. Dann überlegen die, was richtig ist, suchen einen Platz, fragen bei uns an. Dann lernt der junge Mensch uns kennen, schaut sich die Einrichtung an, zieht ein, das Jugendamt bezahlt und dann kann der bei uns bleiben und da so seine Entwicklung machen. Mhm. Andere Leute kommen einfach zu uns in die Beratung. Wir machen Jugendsuchtberatung oder wie so gesagt an den Schulen und da lernen die uns kennen und wir finden erst einmal gemeinsam raus, was sind denn die Probleme und vor allem, was will der einzelne Mensch verändern, weil die Erwachsenen wissen ja immer schon sehr genau, was richtig ist und was man anders machen soll, aber als Jugendlicher hast du ja deinen eigenen Weg und deinen eigenen Plan und da geht es so darum, das vernünftig zusammenzubringen und dann finden wir gemeinsam den Weg praktisch. Und das findet überall statt. Wann auch immer sich jemand an uns wendet, fühlen wir uns verantwortlich und begleiten dem dann beim Weg.
Das klingt nach einer sehr intensiven Betreuung auf jeden Fall, beziehungsweise Unterstützung.
Ja, das ist so je nach Angebot wahnsinnig intensiv.
Gibt es da einen Punkt, wo du sagen kannst oder wo du jetzt sagen würdest, ab da ist man süchtig. Also wie würde ich das denn jetzt merken, dass ich da jetzt auf jeden Fall drin stecke? Was sind denn so mögliche Symptome?
Also das ist so ein gleitender Übergang. Es hat auf jeden Fall in dem Moment, wo ich merke, es hat auch negative Auswirkungen auf mein Leben. Wenn meine Freunde mich darauf ansprechen, dass ich mich verändere, wenn ich mit bestimmten Menschen keinen Kontakt mehr haben möchte, weil die mich kritisieren oder weil die nicht so konsumieren wie ich, wenn ich merke, ich habe zufälligerweise immer montags in der Schule Probleme, weil ich halt am Wochenende gefeiert habe, dann geht's los, dann sind die ersten schädlichen Auswirkungen da. Und manchmal belügen wir uns aber an dem Punkt, ja, das ist jetzt bloß die blöde Lehrerin oder mit der Freundin wollte ich eh nichts mehr zu tun haben. Aber wenn man dann merkt, es engt sich immer mehr ein, dann sollte man nicht weiter sich bescheißen, sondern sollte dann halt mit anderen Leuten drüber reden. Und dann geht's wirklich erst einmal Freunde, Eltern oder wenn man im Jugendzentrum einen coolen Typen hat, mit dem man sprechen kann, diese Kontakte zu nehmen und erst einmal drüber zu reden, was da passiert, weil das überrollt einen einfach. Es geht vom Angenehmen ins Unangenehme über.
Und dann auch so mit wahrscheinlich irgendwie körperlichen Symptomen, die man dann da auch bemerkt, oder?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Substanzen. So, jetzt wenn es zum Beispiel um Nikotin geht, das ist ja eine der Drogen, die am allerschnellsten süchtig macht. Das ist im Prinzip von dem, wie schnell es einen körperlich abhängig macht, wie Heroin. Das heißt, der Körper stellt sich sofort darauf ein, wenn man ein paar Mal nur geraucht hat, dann ist es unglaublich schwer, wieder wegzukommen. Es sind sofort Schlafstörungen, da Unruhezustände. Das ist beim Kiffen noch viel schlimmer. Also da ist es auch so, wenn du das wieder absetzt, gerade als Jugendlicher, dann kommen ganz starke Stimmungsschwankungen. Das ist jetzt, was weiß ich, wenn du so gelegentlich rauchst, ob einmal im Monat irgendwo einmal kiffst, dann hast du das nicht. Aber wenn du so bei wöchentlich zweimal in der Woche bist beim Kiffen, dann hast du schon echte Probleme wieder abzusetzen, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast. Und dann merkst du schon, wie sich diese Droge in deinen Körper eingräbt. Und parallel gräbt sie sich aber auch in deine Seele ein, weil dieses Glücksgefühl willst du halt wieder herholen. Oder diese Zufriedenheit. Ist also bei jedem bewirkt die Droge was anderes und stillt ein anderes Bedürfnis. Und dann ist es ein schwerer Weg, was anderes zu finden, das dieses Bedürfnis stillt.
Du hast ja gesagt, dass man das dann auch so im Umfeld merkt, dass man einfach zum Beispiel plötzlich nicht mehr so gerne mit der einen Person abhängt, weil die vielleicht auch nicht so dieselben Sachen konsumieren möchte und da irgendwie Bock drauf hat. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass das Umfeld so jetzt nicht großartig ein Katalysator von der ganzen Sache ist, wie zum Beispiel mit Gruppenzwang oder so. Aber kann das Umfeld auch einen schlechten Einfluss auf eine Person haben bezüglich Sucht?
Natürlich, also wenn ich mich in einer Gruppe bewege, wo die sich so auf den Konsum geeinigt hat, dann verstärkt sich das ja gegenseitig. Das ist ja genau das, was auf dem Oktoberfest passiert. Man geht so mit einer gemeinsamen Entscheidung wohin und dann werden Unmengen gesoffen. Ja. Und genauso ist es mit dem Kiffen. Wenn ich mich in einer Gruppe bewege, wo die anderen auch alle kiffen, dann rauche ich mehr, als ich ohne die Gruppe rauchen würde. Genauso ist es, wenn ich mich mit lauter RaucherInnen verknüpfe, dann werde ich wahrscheinlich mehr rauchen, als wenn ich mit der einen Freundin, die Asthma hat, so abhänge und die sagt, ich soll nicht rauchen, weil das sie belästigt. Das heißt, es bewirkt in der Gruppe, dass man mehr konsumiert. Und ja, Gruppendruck, das gibt's. Das ist manchmal wichtig, aber dem kann man ja auch widerstehen. Man kann ja auch mit Ausreden oder so dann sagen, ich will heute nicht aus irgendwelchen Gründen. Also man hat da auch viel Kraft, sich zu entscheiden dagegen. Aber wenn natürlich dann schon die Substanz so viel Macht gewonnen hat, ist es schwieriger.
Ja, weil ich merke es auch so, keine Ahnung, auch jetzt so in unserem Alter, wir sind jetzt Anfang 20, ich merke so oft, dass man in der Freundesgruppe nur was ausmacht für Freitagabend, Samstagabend und so, halt weil man sich dann in der Bar trifft und ein bisschen was trinkt. Aber man vergisst voll, dass man ja 24 Stunden Zeit hat theoretisch und sich auch mal mittags treffen könnte und dann nicht was trinkt, sondern irgendwie, ich weiß nicht, spazieren geht und sich auf einen Kaffee trifft oder so, anstatt schon auf einen Glühwein.
Schon wohl Kaffee, vielleicht. Jetzt sind wir wieder bei einer anderen Sache.
Kaffeesucht.
Aber ja, das ist schon verrückt, wie sehr sich manchmal so eine Substanz irgendwie, worauf sich das dann fokussiert innerhalb dieser Gruppe. Also ich erkenne das irgendwie bei mir auch, ein Kumpel, der hat dann irgendwann einen Freundeskreis kennengelernt, die dann halt einfach unmäßig oder also richtig viel Cannabis konsumiert haben. Und dann ist er dann natürlich auch tiefer reingerutscht, so wie du das gerade eben auch gesagt hast, Siegfried. Würdest du sagen, gibt es da irgendwie eine Herangehensweise, wie ich solche oder beziehungsweise Menschen, Freunde oder irgendwie auch Familienmitglieder irgendwie damit konfrontiere, wenn ich jetzt gerade als Außenstehender merke, oh Gott, da bahnt sich gerade was an, das geht vielleicht in die falsche Richtung. Wie kann man da irgendwie die Person unterstützen, ohne dass man sie jetzt gleich vergrault oder so?
Also ich glaube, wir haben als Freunde eine sehr große Einflussmöglichkeit. Und der Schlüssel ist Ehrlichkeit und Interesse. Also das heißt, wenn ich jetzt so merke, mein Freund verändert sich oder mir fällt auf, bei dem liegt ständig Gras rum oder sowas, dann kann ich ihn ansprechen. Aber immer schauen, ich kann nicht ansprechen mit diesem, du machst es falsch, du musst damit aufhören, sondern immer mit dem anfangen, dass er mir wichtig ist, dass wir so eine gute Zeit miteinander haben und ich sehe etwas, das mir Sorge macht. Was ganz wichtig ist, ihr habt vorhin diese Triggerwarnung noch ausgesprochen, wir dürfen nicht vergessen, nicht nur Jugendliche konsumieren. Es gibt ganz viele Jugendliche, die leben mit einem Elternteil zusammen, das konsumiert. Das macht unglaublich viel Schmerz, Angst, Wut, wenn die sich so verändern und nicht erreichbar sind. Die Jugendlichen haben nicht den Job. Die müssen nicht die Eltern an dem Punkt ansprechen, sondern die Jugendlichen, die sollen dann einfach sich jemand anderen suchen, der sie unterstützt, weil die brauchen dann weitere Personen. Und das muss man immer im Kopf haben, also so, da gibt es noch die andere Seite. Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine Angst aufkommt, wenn man weiß, okay, mein Elternteil ist suchterkrankt, oh Gott, ist es vererblich oder so, habe ich das jetzt auch, ist es mir jetzt schon in die Wiege gelegt worden, kann ich mich überhaupt gegen so eine Sucht wehren? Wie ist das? Also ist es teilweise so, dass das vererbt werden kann?
Es gibt keine einfache Vererbung. Es gibt nicht, weil mein Vater und meine Mutter getrunken hat, muss ich auch trinken. Selbst wenn es so ist, wenn ich keinen Alkohol konsumiere, dann werde ich nicht von Alkohol abhängig werden. Das heißt, ich habe es in der Hand, was ich konsumiere und für was ich mich entscheide. Aber ich habe ein erhöhtes Risiko. Das ist so. Wenn meine Eltern süchtig sind, dann habe ich ein höheres Risiko, auch süchtig zu werden, wenn ich den auch konsumiere. Und deswegen raten wir natürlich allen, deren Eltern süchtig sind, aber auch die andere psychische Krankheiten haben, eben dann nicht mit Alkohol oder Cannabis zu experimentieren, weil es einfach für die viel riskanter ist als für alle anderen. Das ist wirklich so. Also für die Jugendlichen ist es gefährlicher als für die Erwachsenen und für die Jugendlichen aus Suchtfamilien ist es noch mal gefährlicher. Und das ist so. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Aber wir haben es selber in der Hand, was wir tun.
Ja. Kann man da irgendwie auch präventiv schon irgendwie dagegen angehen, wenn man jetzt irgendwie schon merkt, oh, irgendwie kommt diese Thematik immer näher auf mich zu und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird langsam gefährlich, dass ich da irgendwie gerade in Berührung damit komme, dass man da irgendwie schon präventiv irgendwie sagen kann, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz irgendwie mich da raushandeln. Kann man da irgendwie auch schon zu Conjobs beispielsweise gehen oder gibt es da andere Möglichkeiten eventuell?
Also ich bleibe erstmal nur weg von so Institutionen, weil das wichtig ist, dass wir für uns selber rausfinden, was kann ich tun, das mir gut tut. Weil, was weiß ich, Alkohol ist gut zum Entspannen und fröhlich werden, aber das kann auch Joggen sein, mit Freunden ein gutes Gespräch machen oder Theater spielen. Ja. Also das heißt, so wenn ich irgend sowas finde, das mich erfüllt, dann bin ich schon viel besser geschützt gegen Sucht. Wenn ich es schaffe, in der Gruppe stark zu sein und nicht so stark abhängig zu sein von den anderen, wenn ich weiß, was ich kann und wer ich bin, dann tue ich mir leichter und dann haben Drogen nicht so viel Macht über mich. Weil die haben immer dann die Macht, wenn sie eine Lücke füllen können. Und das heißt so, wenn ich nicht den einfachen Weg gehe, weil sich irgendwas einschmeißen ist leicht, sondern ich gehe den schweren Weg und suche, was das mir wirklich gut tut, dann habe ich selber was für mich getan. Und wenn ich merke, das fällt mir aber schwer, dann hänge ich mich an Freunde dran oder an Ältere, die gute Sachen machen und folge denen. Nicht bloß online, sondern ich folge denen dann auch real-life-mäßig und habe da meine Kontakte praktisch. Und was ich jetzt in der letzten Zeit noch gemerkt habe, ich habe so den Eindruck, dass gerade viele Jugendliche in den sozialen Medien fast direkt beworben werden, direkt angesprochen werden mit so Konsumempfehlungen, welche Droge denn wahnsinnig cool ist und mit was es jemandem wahnsinnig cool geht, sich da nicht verarschen zu lassen. Das ist einfach Werbung für einen illegalen Markt, für Dinge, die euch kaputt machen. Aber bloß weil das irgendein Influencer ist, der cool ausschaut und das rauströtet, ist es trotzdem eine Scheißdroge, die schlecht für uns ist.
Ja. Ja. Ist dir so aufgefallen, mit welchen Gedanken oder Sorgen oder Ängsten so die Jugendlichen vor allem auf dich zukommen, wenn die sich schon in der Sucht zum Beispiel befinden?
Das, was mich zurzeit schockiert, ist, so Jugendliche, die aus dieser Einsamkeit von Corona noch kommen, aus diesem Eingesperrtsein und dem wenig Kontakt haben, die da in der Zeit auf irgendwelche Drogen gekommen sind und die so ganz schnell gar keinen anderen Weg mehr finden, ihr Leben zu bewältigen oder Freunde zu haben oder überhaupt das Leben auszuhalten. Die sind so richtig auf der negativen Seite des Lebens innerhalb von, eigentlich ohne ganz schlimme Erlebnisse, sondern es war nur dieses Alleingelassensein, nur die überforderten Eltern, nur dieses da zu Hause sitzen und dann sie irgendwo draußen durchschlagen, wo man dann wieder mit der Polizei Stress gehabt hat praktisch, so, die so jetzt sich betäuben und eigentlich gar keinen anderen Weg haben, so durchzukommen. Das finde ich gerade wahnsinnig schockierend. Und die kommen jetzt und die sind aber manchmal wirklich auch jetzt schwer abhängig. Also da ist echt brutalst was passiert. Und das andere ist so Drogen als Erweiterung. Also so, das gibt es ja auch so praktisch. Das ist, man erlebt erst einmal nur diesen positiven Teil und dann merkt man aber, dass es kippt. Ich will ja mal ein Wochenende nicht kiffen und dann kann ich nicht schlafen, wäre auf einmal komisch aggressiv. Weil wenn ich lange kiffe, dann habe ich ja so dieses, ich habe eh keinen Bock mehr und habe wenig Antrieb. Aber so in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser aktiven Kifferphase, da ist es ja so, ich erlebe so das Lustige mit den Freunden und fühle mich gut und habe irgendwelche krassen optischen Eindrücke und dann schlafe ich, aber dann kommt so dieses, ich brauche ständig, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich es nicht habe. Also kein Problem, ich habe ja was, aber ich fühle mich eigentlich nicht wohl. Und dann wenden sie sich an uns und dann versuchen wir halt Wege zu finden. Und das ist, also bevor man an der Dosis stirbt, gibt es immer vorher einen Ausweg, wenn man ihn gehen möchte.
Jetzt hast du Corona als sehr prägenden Zeitpunkt beschrieben und vielleicht auch als gerade jetzt so in den letzten Jahren gesehen, als sehr wichtigen Zeitpunkt. Du bist jetzt auch schon seit 25 Jahren, stimmt das, ja, bei Condrops? Wie siehst du das? Hat sich das irgendwie verändert über die Zeit, irgendwie der Drogenkonsum oder der Missbrauch dessen über die gesamten, also diese 25 Jahre, die du jetzt dort bist? Kannst du das einschätzen?
Also ja, das eine ist, Alkohol ist immer da, immer für alle, außer die wirklich einen ganz starken Glauben haben, nicht Alkohol zu konsumieren. Bei Alkohol ist die direkte Folge, ich kann sofort an Alkohol sterben, weil es eine tödliche Dosis gibt. Das gibt es bei Opiaten auch, das gibt es bei Barbituraten auch, aber ansonsten gibt es eigentlich nur bei Alkohol, das gibt es bei Cannabis nicht. Man kann zwar von einem Paket Cannabis erschlagen werden, aber ich kann im Normalfall nicht so viel Cannabis auf einen Schlag rauchen, dass mir das tötet. Aber wie gesagt, Alkohol, immer alle müssen es ausprobieren und ein kleiner Teil hat Alkoholvergiftungen und entwickelt Abhängigkeiten. Bei Cannabis geht es so rauf und runter. Das ist so immer, das schwankt so immer so zwischen 20% und 35% der Jugendlichen, die so eine längere, heftigere Cannabisphase haben. Im Moment sind gerade Opiate im Trend, so, und vor allem die so harmlos daherkommen, also Opiate als Medikamente. Und Benzodiazepine als Medikamente, ist ja nur eine Tablette. Und dann werden gerade einige Jugendliche damit experimentieren und das ist wahnsinnig gefährlich. Und das ist halt ganz furchtbar, weil das sind halt so Drogen, die erstens ganz schnell abhängig machen und die zweitens auch zum Tod führen. Also wir haben auch gerade sehr, sehr, also im Vergleich zu den letzten Jahren, sehr viele junge Menschen, die an Drogen sterben. Normalerweise stirbt man weiter hinten, das sind 40-Jährige, die so 10, 20 Jahre intensiv konsumiert haben und dann gibt irgendwann der Körper auf. Und im Moment haben wir auch viel mehr als in den letzten Jahren so junge Menschen, die ganz am Anfang eigentlich eben sterben an Drogen.
Also woran liegt das? An einer Überdosierung oder?
Das sind dann Überdosierungen von diesen Substanzen.
Okay. Ich merke gerade irgendwie, wenn wir gerade so drüber sprechen, dass es alles so, dass es alles nochmal so hochkommt, dass ich gerade nochmal über alles nachdenke und gerade hier sitze und mir denke, ach, Siegfried, das wäre so schön gewesen, hätten wir vor 3 Jahren mal gesprochen oder so, wo ich dann irgendwie nochmal hätte was anders machen können. Aber ja, vielleicht hilft das irgendwie euch da draußen irgendwie, gerade dir zuhören irgendwie auch.
Ja, ich finde es auch einfach krass zu beobachten und irgendwie ultra traurig, dass sich die Jugend so betäuben möchte. Das raubt einem ja so viel kostbare Lebenszeit und ja, deswegen finde ich das auch einfach krass, so bei Freunden zu beobachten.
Ja.
Das ist echt erschreckend. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir darüber reden und dass auch so eine Aufklärung stattfindet als präventive Maßnahme. Weil ich kann mich noch erinnern, in der Schule war jemand da von den anonymen Alkoholikern und hat über seine Erfahrungen geredet. Und das fand ich irgendwie auch, da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, weil ich das wirklich spannend fand, ja. Und einfach dann auch drüber nachgedacht habe, okay, krass, was Alkohol alles anstecken kann, weil das ja so natürlich ist, dass man das konsumiert irgendwie im Umfeld. Ja.
Aber voll wichtig, dass du die Aufklärung ansprichst, weil bei mir, ich erinnere mich auch super gut auf dem Gymnasium, da hatten wir damals eben auch so, ich glaube 2 Stunden, 3 Stunden war jemand da von der Drogensuchtberatung und das fand ich auch super interessant. Ich weiß noch heute genau die Geschichte 1:1, die er damals erzählt hat und das hat mich total berührt und irgendwie auch auf jeden Fall mich auch davor abgeschreckt hat.
Ja, also ja, wir haben jetzt schon ein paar Dinge auch nochmal so aufgezählt mit diesem Betäuben und einfach Kontrolle vielleicht auch bewusst loslassen wollen, ne? Aber Sigrid, was macht es denn mit Jugendlichen ganz konkret, wenn man süchtig ist?
Also ganz konkret finde ich, ist das Süchtigwerden heißt, ich verliere meine Unabhängigkeit. Eigentlich als Jugendlicher wäre ich unabhängig. Ich trete raus aus der Familie, ich suche meine eigenen Freunde, ich erlebe geile Sachen praktisch. So. Und wenn jetzt da die Substanz drauf ist, dann gelingt es nicht mehr. Sondern dann erlebe ich halt die geilen Sachen, weil ich die Droge konsumiere und ich kann es gar nicht ohne Droge. Ich habe nicht das Gefühl, wie ist es, einen richtig geilen Abend mit Freunden zu verbringen ohne die Droge, sondern ich kenne es ja nur so. Und ohne Droge war es aber viel authentischer, viel real-life-mäßiger so praktisch. Und ich habe immer diesen Filter, ich habe immer den Booster dazwischen. Und das ist, glaube ich, das krasse Droge. Du verabschiedest dich aus dem Leben, das du haben könntest. Du hast da anderes und das kannst du aber nicht selber bestimmen, weil immer dann, wenn die Droge dann weg ist, fühlst du dich schlecht.
Ich finde es halt schade, wenn man damit anfängt, wenn man es einmal gemacht hat und es einmal erlebt hat, ja, dann kannst du die reale Welt ja irgendwie gar nicht mehr so richtig wertschätzen, wie sie eigentlich ist. Und da muss man halt irgendwie versuchen, auch wieder zurückzukommen und zu merken, okay, die Welt ist auch ohne Drogen schön und ich muss mich gar nicht betäuben und kann auch mal unabhängig sein. Und ja, deswegen auch die Frage, wie komme ich denn wieder zu meiner Unabhängigkeit als Jugendlicher?
Also das Erste ist natürlich, einfach mal ausprobieren, kann nicht stoppen. Also es ist, ihr fragt es ja immer wieder so, woran erkenne ich das oder wann bin ich abhängig? Dann probier's doch mal einfach ohne. Das ist so auch der erste Satz, den jemand geben dazu. Schau dir doch mal das andere Leben an und schau dir, wie es damit geht. Und das ist der erste Schritt, ist, setz einmal aus und schau, wie lange du das kannst und wie es dir dabei geht. Und wenn du dann merkst, da entsteht so ein Loch oder ich bin dann ganz komisch, dann merkst du, die Droge hat schon ganz schön viel Macht über dich. Und dann such dir einen Berater. Wirklich, geh auf so eine Plattform, such dir eine Beratung, geh in Kontakt, das kann irgendein Therapeut sein, das kann eine Beratungsstelle sein und red mit denen und dann gibt es Wege, rauszukommen. Und in dem Weg erlernt man eben, die guten Gefühle auch zu haben, ohne die Droge. Natürlich, du hast zuerst so Halluzinogene angesprochen, das gibt es im normalen Leben nicht, das kannst du dir so nicht herholen, aber geil tanzen, so richtig im Flow sein, da so richtig mitgehen, sich so richtig blöd benehmen, so auf der Tanzfläche, das ist schon nah dran, da das Song. Was tue ich mir Gutes, mit was fühle ich mich gut, wie kann ich gut Zeit mit anderen Leuten verbringen, wie kann ich Freundschaften oder wie kann ich meine Angst überwinden? Praktisch, ohne Droge. Ich lerne das anders zu können. Und das ist eigentlich die Therapie praktisch. Ich lerne die anderen Sachen, die das ersetzen können. Und dann habe ich eigentlich nicht was weggegeben, sondern was anderes dazu gewonnen.
Sigrid Slay, danke dir, dass du da warst. Danke dir wirklich vom ganzen Herzen für die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast, für den Einblick in deine Arbeit. Also wirklich, ich kann dir nur danken.
Na, immer sagen vielen Dank. Also ich finde, das war so ein super Gespräch. Ich bin auch wieder auf neue Ideen gekommen und echt cool. Also danke.
Dankeschön.
So, jetzt haben wir schon richtig viel mit Sigrid drüber gesprochen, wie man im Fall der Fälle schnell Hilfe rund ums Thema Sucht bekommen kann. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Und jetzt sprechen wir noch mit Darlene. Darlene, schön, dass du heute da bist. Hallo. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön. Ich würde dich jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen, wenn das in Ordnung ist für dich.
Klar.
Du bist 25 Jahre alt und das Thema Sucht, das kennst du aus der eigenen Familie, denn du und dein Bruder, ihr habt selbst lange mit der Alkoholsucht zu kämpfen gehabt. Und jetzt sitzt du eben bei uns und möchtest ganz offen mit uns drüber sprechen. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und nochmal herzlich willkommen und danke schon mal jetzt.
Vielleicht mal auch eine Frage vorab. Warum hast du uns für heute zugesagt? Also warum ist es dir so wichtig, heute hier drüber zu sprechen, über die Sucht?
Weil ich das Gefühl habe, dass gerade immer mehr junge Menschen Zugang zu bestimmten Drogen und vor allem auch zu Alkohol bekommen und das auch immer früher tatsächlich, ja.
Und da siehst du einfach die Gefahr, weil du selber da auch reingerutscht bist. Okay. Und wie hat sich das bei dir entwickelt? Also wie ist es dazu gekommen, dass du in die Alkoholsucht gerutscht bist?
Bis ich 19 war, habe ich tatsächlich überhaupt gar keinen Alkohol getrunken, überhaupt nichts mit Drogen am Hut gehabt. Und dann ist meine Mutter gestorben. Also sie hat lange gegen den Krebs gekämpft und dann verloren. Und dann auf einer Familienfeier bin ich das erste Mal tatsächlich zum Alkohol gekommen. Also da bin ich dann total traurig geworden, weil mir dann bewusst wurde, was mir jetzt alles fehlt und was meine Mutter alles nicht mehr erleben wird. Und dann gab es da jemanden, der meinte, hey, trink doch mal ein Glas. Dann bist du entspannter, dann bist du ruhiger, dann kannst du das auch wieder genießen. Und dann, war ich ganz schnell drin.
Also was waren dann so deine ersten Gedanken, wo du das erste Mal damit in Berührung gekommen bist?
Das erste Mal habe ich mich tatsächlich ziemlich gut gefühlt, muss ich sagen. Also leichter, wärmer, lockerer. Ich konnte das erste Mal loslassen. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich da nachher so leicht reingerutscht bin. Weil ich hatte ganz doll mit Albträumen und Flashbacks zu kämpfen durch den Tod meiner Mutter, weil wir sie so lange begleitet haben. Und wenn ich dann getrunken habe, habe ich das nicht mehr gehabt.
Das heißt, wie ging es dann weiter? Das war die Familienfeier, da war praktisch so der Anfang und dann kam das dann, hat sich das immer mehr in den Alltag höchstwahrscheinlich integriert? Oder wie war dann der Verlauf für dich?
Genau, ich bin dann 3 Wochen nach diesem Geburtstag bin ich zum Studium umgezogen. Und dann waren dann auch die Ersti-Wochen und da ist ja sowieso jede Veranstaltung ist mit Alkohol, die Ersti-Rallye und Clubbesuche. Und dann hat das für mich nachher schon irgendwie dazugehört. Du lernst dann halt auch Leute kennen und irgendwie trinken in den ersten 2, 3 Wochen alle Leute und feiern und dann,
ja. Das klingt jetzt tatsächlich noch gar nicht so alarmierend. Also ich meine, das kennen wir ja vielleicht auch, dass irgendwie die ersten Wochen, wo halt einfach super viel getrunken wird, dass es irgendwie einfach so dazugehört. Gab es für dich irgendwo einen Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, ich glaube jetzt, also so ein Schlüsselmoment, ich glaube jetzt bin ich irgendwie abhängig, süchtig?
Die erste Woche nach den ersten Wochen tatsächlich, wo ich dann morgens tatsächlich schon, bevor die Uni losgegangen ist, mich hingesetzt habe und mir ein Glas Wein eingekippt habe. Einfach, weil ich gedacht habe, ich pack das sonst auch nicht so zwischen den ganzen Menschen. Und das ist alles leichter, wenn man ein bisschen berauscht ist.
Hast du dann praktisch auch selber einfach alleine auch getrunken? Ja. Vor der Schule, während der Schule?
Das hat dann nachher auch angefangen, dass ich mir dann in meine Trinkflasche dann meinen Wein oder Gin oder eingekippt habe und dann nachmittags ging es dann halt wieder weiter irgendwo im Wohnheim irgendwas trinken mit anderen Leuten.
Und ist es jemandem aufgefallen?
Die erste Zeit tatsächlich nicht.
Okay. Und was hast du dir dann dabei gedacht? War das dann so, okay, es fällt wirklich keinem auf hier?
Ich habe mich damit wirklich gut gefühlt, weil ich hatte für mich das Gefühl, ich habe alles im Griff. Wenn niemand was mitbekommt und ich so meinen Alltag geregelt bekomme, ist es halt in Ordnung. Aber ich habe danach auch ziemlich schnell irgendwie an Gewicht verloren. Dadurch, dass ich halt weniger gegessen habe, weil mich der Alkohol auch irgendwie satt gemacht hat. Und dann ist meiner Oma das zum ersten Mal aufgefallen. Ja, und dann kamen da immer mehr Kommentare von der Familie. Und
wie war das dann für dich, wenn jemand was gesagt hat?
Ich habe das in den Hintergrund gedrückt. Also ich habe mir gedacht, das ist normal. Also man sucht sich im Studium halt auch so seine Gruppe und ist dann da in seiner kleinen Blase. Also man sucht sich wirklich die Leute, die man um sich haben möchte. Und wenn du selber viel feierst und trinkst, hast du Leute um dich, die auch viel feiern und trinken. Und da ist es dann halt wieder ganz normal. Das ist,
Also bist du dann praktisch so während deiner Studiumszeit schon in so einen Freundeskreis reingeraten, dann auch zusätzlich noch, wo viel getrunken wurde und dann hat sich das wahrscheinlich so aufgebauscht, oder?
Ja.
Also war, würdest du sagen, dass auch dieses Umfeld wirklich einen großen, also dass es viel dazu beigetragen hat, dass du in diese Alkoholsucht gekommen bist?
Definitiv. Also ich habe mich mit einer Freundin vor ein paar Wochen drüber unterhalten und überlegt und mit den Leuten aus dem Studium habe ich jetzt größtenteils keinen Kontakt mehr, aber wir haben uns wirklich nur getroffen, wenn wir getrunken haben. Wir haben uns nicht ein einziges Mal nüchtern gesehen und das ist halt schon, ja, bedenklich.
Das heißt, es wurde gar nicht auch irgendwie hinterfragt, sodass man mal Nein sagen könnte, sondern es war einfach total klar, wir treffen uns jetzt, wir trinken was.
Ja.
Ist es in deiner Familie schon mal vorgekommen, dass da eine Alkoholsucht oder so war? Oder war das vor allem dieser eine Kommentar in der Familie?
In unserer Familie wird generell sehr viel getrunken, muss ich sagen. Also es gibt kein Familienfest, bei dem nicht mittags oder nachmittags schon die Flasche Schnaps oder das Bier auf dem Tisch steht. Das ist völlig normal. Ich komme auch vom Dorf und ich habe das Gefühl, da ist es irgendwie nochmal eine Nummer krasser. Also da ist es wirklich, da geht ohne Alkohol gar nichts.
Ja, stimmt, da ist immer irgendwie so ein Bierkasten oder so am Start.
Ja.
Und wird direkt rumgefragt, wer möchte ein Bier oder so haben. Also es wird da dann auch irgendwie normalisiert, so ein bisschen. Was war so der, also auch so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt wirklich zu viel und ich muss was ändern?
Ich glaube, das erste Mal hatte ich das wirklich, als ich dann tatsächlich mittags oder um 10 Uhr morgens in der Uni saß, da auf der Toilette und versucht habe, ganz heimlich meinen Wein zu trinken oder die Weinflasche aufzubekommen, ohne dass irgendjemand was mitkriegt. Und wenn du dann mitkriegst, dass du das heimlich machst und das ist schon so ein Moment, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt nicht mehr normal. Das, sonst könntest du die Flasche ja mit in den Hörsaal nehmen und dir die da aufmachen oder so, aber das war das erste Mal, wo mir richtig bewusst ist oder bewusst geworden ist, ich habe ein Problem.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe tatsächlich noch eine ganze Weile so weitergemacht. Mhm. Das Problem war auch, wir haben ja eigentlich, also mein Bruder, der hatte ja auch ein Alkoholproblem und wir haben beide nach Therapieplätzen gesucht. Da haben wir dann aber zu hören bekommen, dass es bis zu ein Jahr dauern kann, bis wir dann wirklich Hilfe bekommen. Und dann bist du erstmal, ja, warum sollst du aufhören, wenn du eh keine Hilfe kriegst?
Mhm.
Wir haben beide auch noch andere Drogen konsumiert, abgesehen vom Alkohol. Und davon habe ich dann nachher die Finger gelassen, als er seinen ersten Zusammenbruch hatte. Also so richtig schlimm, sodass er reanimiert werden musste. Und aber getrunken habe ich wirklich noch, bis ich nachher gemerkt habe, dass ich schwanger bin.
Mhm.
Ja.
Es wird also dadurch, dass dein Bruder ja auch viel getrunken hat, hast du ja mehr eine Außenwahrnehmung dann eben auch gehabt. Wie war das für dich dann? Oder hast du das dann auch einfach verdrängt und gesagt, ach komm?
Ich habe tatsächlich das Problem eher bei meinem Bruder gesehen als bei mir.
Mhm.
Also ich habe halt gesehen, er hat mehr Abstürze gehabt. Und das war dann für mich so, okay, er hat ein Problem, aber ich anscheinend ja dann noch nicht so schlimm, wenn ich, also angenommen, bei ihm setzt es 5-mal die Woche aus und bei mir dann 3-mal die Woche, dann denke ich mir, okay, so schlimm wie bei ihm ist es bei mir noch lange nicht. Und deshalb,
Das hat es praktisch ein bisschen relativiert, so deine, okay.
Hast du dir dann erstmal Sorgen um deinen Bruder gemacht?
Ja.
Und wolltest dich praktisch um ihn kümmern, so?
Ja, und er meinte dann, also da war ich ziemlich überrascht, als der Satz kam. Und das hat mich auch wirklich getroffen, als er dann meinte, solange du dir keine Hilfe suchst, hole ich mir auch keine Hilfe. Also du hast genauso ein Problem wie ich.
Mhm.
Ja, und das war nachher der Grund, warum ich mir dann wirklich mit Hilfe gesucht habe, ja.
Okay, weil das wie so eine Realitätsklatsche irgendwie war, kann ich mir vorstellen, oder? Weil wenn man sich die ganze Zeit sagt, so nee, bei mir ist es noch nicht so schlimm wie bei meinem Bruder. Und dann sagt er einem selbst so, hey, bei dir ist es genauso schlimm.
Mhm.
Ja, aber okay, dann war das der Auslöser praktisch, dass du gesagt hast, okay, dann hole ich mir jetzt Therapie. Und woher kam deine Motivation? War das, du möchtest ein Vorbild für deinen Bruder sein? Ja. Oder also was hat da mit reingespielt?
Ich habe mich irgendwie auch für meinen Bruder verantwortlich gefühlt. Also wo meine Mutter nicht mehr da war. Alle anderen Familienmitglieder haben in der Zeit halt auch noch sehr in ihrer Trauer gehangen. Und irgendeiner musste ja verantwortlich sein oder so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, bevor ich ihm dann helfen kann, muss ich halt wirklich erst mir selbst helfen. Und mit dem Gedanken bin ich dann da rein. Und ich habe auch erst gar nicht daran gedacht, dass es mir wirklich helfen könnte. Also.
Du hast es für deinen Bruder gemacht.
Ja.
Erstmal gar nicht mit der Absicht, dir selbst zu helfen, sondern ihm ein Vorbild zu sein. Was waren dann die Schritte, die du gemacht hast?
Also ich bin erst, mein Mitbewohner hat mich damals zu meiner Hausärztin gefahren. Die hat mir direkt eine Überweisung in die Hand gedrückt für die stationäre Klinik. Und da war ich dann, ich glaube, knapp 2 Monate. Und danach bin ich in die ambulante Therapie, also Tagesklinik. Mhm. War dann immer von 7 bis 16 Uhr da. Und das ist wirklich das, wo ich sage, das hat mir was gebracht.
Mhm. Ja. Was waren da so die Hilfestellungen von denen?
Also du hattest halt erstmal auf jeden Fall einen geregelten Tagesablauf. Du bist morgens hingekommen, man hat gemeinsam gefrühstückt, besprochen, was heute gemacht wird. Dann hatte jede Gruppe so ihre Therapien, Ergotherapie, Musik, Atem, Bewegung, Einzelgespräche, Gruppengespräche und ja.
Waren die Strategien individuell angepasst auf jeden Einzelnen oder gab es da ein einheitliches Ding?
Man hat wirklich, ich glaube, jeder hat jede Therapie mitgemacht, aber wie oft und wie viel und wie intensiv, das hing halt wirklich von dir selber ab, ja. Mhm.
Und wie ging es dann mit deinem Bruder weiter? Also ist er danach gezogen und auch in die Klinik rein oder wie ging es da weiter?
Genau, also ich war nachher auf der stationären Station fertig und bin dann in die Tagesklinik runter und dann habe ich nachts irgendwie einen Anruf von ihm bekommen. Also ich meinte halt immer zu ihm, er kann sich jederzeit melden und ich bin immer für ihn da. Und dann meinte er zu mir, dass er das so auch nicht mehr kann und dass er gerne auch Hilfe hätte. Und dann einen Tag später stand er dann bei mir vor der Tür und dann habe ich ihn morgens mitgenommen in die Klinik, über die Notaufnahme einweisen lassen.
Mhm. Wir haben ja über die Trauer gerade gesprochen und darüber, dass deine Mutter eben verstorben ist. Kannst du sagen, warum in dem Moment zumindest Alkohol da der bessere Weg für dich war?
Das Ding ist, dass zu mir immer gesagt wurde von allen Seiten, du musst stark sein. Du bist jetzt die Frau im Haus, du musst jetzt dich um alles kümmern, du musst Stärke zeigen. Also mir wurde gar nicht der Raum gegeben, irgendwie zu trauern, zumindest vor allem die ersten Wochen nach dem Tod meiner Mutter überhaupt nicht. Da habe ich mich dann mit um die Beerdigung gekümmert. Ich habe die ganzen Papiere erledigt, die so zu tun, also zu machen sind und Wohnungen gesucht und ausgeräumt und da wurde mir von niemandem der Raum gegeben, irgendwie zu trauern. Und dann hatte ich nachher auch das Gefühl, die Trauer ist so groß und so mächtig, wenn ich die jetzt zulasse, dann macht mich das komplett fertig. Also dann überrollt mich das komplett und ich komme danach nie wieder hoch. Und dann war für mich der Alkohol so, es ist wie so eine große, schwarze, schwere Wolke. Und mit dem Alkohol habe ich die halt immer ein bisschen hinterm Berg gehalten, die Trauer. Und auch wenn die immer größer geworden ist, also ich habe es ja über die Jahre gemerkt, wenn du sowas nicht verarbeitest, nimmt dich das komplett auseinander nachher. Und ja, aber da hat mir der Alkohol wirklich in dem Moment geholfen. Oder zumindest habe ich mir das eingeredet, das irgendwie erstmal zu verdrängen und zurückzuhalten, damit ich die Gefühle nicht, damit ich es nicht fühlen muss.
Und in der Therapie, was hast du dann für Strategien so an die Hand bekommen, um praktisch auch täglich oder so damit umzugehen? Also wenn du auch so mal merkst, okay, da kommt wieder irgendwie so ein bisschen was hoch, wie kannst du dann damit umgehen? Was für Strategien hast du da?
Ich musste erst mal wieder lernen, was mir überhaupt Spaß macht, was ich gerne mache, was mir hilft. Und habe mich dann nachher dazu entschlossen, auf jeden Fall Tagebuch zu führen, generell zu schreiben und mit Leuten auch wirklich drüber zu reden. Also und Sport. Sport, autogenes Training, Yoga. Aber das ist für jeden total unterschiedlich und individuell. Also ja.
Hast du denn jetzt so abschließend noch Tipps oder so einen Ratschlag so für junge Menschen, die sich vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation finden wie du damals oder generell einfach mit sehr viel Alkoholkonsum zu tun haben?
Also ich hätte es mir damals früher gewünscht, dass man mir das vor Augen führt, also wirklich verbildlicht. Ich glaube, so kann man das am besten auch reflektieren, wenn dir wirklich aufgezeigt wird, pass auf, du trinkst so und so und so viel Alkohol, du gibst so und so viel Geld dafür aus. Das ist nicht mehr das gesunde, normale Maß. Also wenn du fast genauso viel Geld für Alkohol wie für deine Miete ausgibst, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dass man sich da schon mal früher vor Augen führt, was da eigentlich hintersteckt und welche Gefühle man vielleicht auch damit verbindet. Weil Sucht ist ja ganz oft auch, oder das habe ich zumindest in der Klinik mitbekommen oder mein Bruder auch, eine Gefühlsbetäubung oder Überdeckung oder Erhöhung. Und wirklich, gerade wenn man die Möglichkeit hat, so früh wie möglich irgendwelche Beratungsstellen aufsuchen, wenn man merkt, okay, ich glaube, ich brauche Hilfe, und sich nicht scheuen oder irgendwie mit Scham daran gehen, sondern ja.
Wie geht's dir denn jetzt gerade? Wie geht's dir denn mit deinem Kind? Wie geht's deinem Bruder?
Uns geht's allen richtig gut tatsächlich, ja. Mhm. Ja, mein Bruder ist gerade voll auf dem Sporttrip wieder, also wieder voll drin wie früher. Mhm. Und setzt da jetzt seine meiste Zeit rein und ich habe halt mit dem Kind ordentlich viel zu tun. Mhm. Ja.
Das heißt, ihr habt wieder richtig das Leben gerade.
Aber gerade mit Kind jetzt, muss ich sagen, sehe ich die Welt, also nüchtern, also auch nochmal ganz anders, viel, viel schöner, bunter. Mhm. Ja, man lernt die Welt neu kennen.
Vielen Dank, Darlene.
Schön.
Sehr schön.
Ja, danke, dass du hier warst und so offen und frei einfach von deiner Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das hilft wirklich ganz vielen da draußen, einfach auch um zu wissen, wie kann man sich Hilfe holen und einfach auch zu wissen, da gibt es Hoffnung, man kann da raus, man schafft es. Und danke, dass du hier warst.
Gerne.
Vielen Dank.
Schön.
Oh, ich fand es auf jeden Fall total schön, die Folge bis jetzt. Also wir haben ja so viele persönliche Geschichten, Schicksale und Eindrücke, Fakten haben wir auch total viele gehört.
Sehr aufschlussreich, ja.
Ja, wir hatten Siegfried Gift da, der schon so lange jungen Menschen dabei hilft, aus der Sucht zu kommen und sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Und eben Darlene, die sich hier hinsetzt und so offen und ehrlich über ihre eigene Alkoholsucht spricht und somit auch mehr Sichtbarkeit in die Community bringt.
Also wirklich Respekt an die beiden, die da waren.
Ja.
Danke.
Aber damit ihr nochmal einen kleinen Überblick bekommt, kommen jetzt natürlich noch unsere SOS-Lifehacks.
So, und zwar grundsätzlich gilt nämlich, wie wir ja vorhin schon kurz erwähnt haben, es gibt zwei verschiedene Arten von Sucht. Und zwar einmal die nicht substanzgebundene und einmal die substanzgebundene Sucht. Sobald wir die Kontrolle über unser Konsumverhalten verlieren, obwohl wir uns sogar selbst damit schaden, kann eine Sucht vorliegen.
Ja, auch so dieses, wenn man den ganzen Tag dran denkt, wann und wie kann ich jetzt das nächste Mal meinen Konsum sichern irgendwie, dann sollte man wirklich überlegen, ob es nicht wirklich eine krasse Sucht ist und sich Hilfe sucht. Mhm. Und es geht nämlich auch, je früher eine Sucht erkannt wird, desto besser sind die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung. Also sprecht entweder mit Freunden, Eltern oder anderen Bezugspersonen darüber.
Was auch ganz gut eben helfen kann, ist beispielsweise, sich einfach mal hinzusetzen und zu schauen, okay, was bringt mir denn Spaß, was bringt mir denn Freude? Also was sind denn so die eigenen Bewältigungs- und Ablenkungsstrategien und die dann eben auch zu nutzen? Denn man kann sagen, Stress verursacht Sucht. Also umso besser ist es, wenn du Strategien oder Beschäftigungen findest, die ein Ventil für dich sein könnten. Beispielsweise Achtsamkeits- oder Entspannungsübungen oder eben auch Sport, Auspowern, sich mit Freunden treffen. Also schau da einfach mal genau drauf, was bringt dir denn Freude oder was ist denn so einfach ein Ventil für dich?
Und such dir professionelle Hilfe. ÄrztInnen, PsychologInnen oder SuchtberaterInnen können Diagnosen stellen und dann eben ganz individuelle Behandlungspläne für dich entwickeln. Aus so einer Sucht kommt man nämlich wirklich schwer alleine wieder raus. Also da ist es ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen.
Und ganz wichtig eben auch, du bist auch nicht allein. Such dir Unterstützungsgruppen, mit denen du in den Austausch gehen kannst, über alles sprechen kannst. Und außerdem gibt es auch ganz, ganz viele Websites, Blogs, Communities und Apps, die dir eben die Hilfe anbieten. In den Shownotes haben wir gleich mehrere verlinkt.
Und was wir definitiv auch aus dieser Folge mitgenommen haben, ist, Wenn ihr jemanden kennt, der oder die unbedingt Hilfe braucht und suchterkrankt ist, dann seid für die Person da. Sagt ihr ganz konkret, ihr macht euch Sorgen, sie soll auf euch zukommen, um mit euch zu sprechen und euch fällt es auf, dass es ihr nicht so gut geht. Aber setzt auch selber Grenzen. Also wenn ihr merkt, es wird euch wirklich too much und ihr könnt da auch jetzt nicht mehr großartig viel helfen, dann setzt eine Grenze und sucht vielleicht noch ein paar Beratungsstellen aus, die ihr der Person in die Hand drückt, aber grenzt euch wirklich dann noch aktiv davon ab.
Lieber einen Schritt früher schon mal kurz Stopp sagen, als dann irgendwie zu spät.
So, das war's schon mit der Folge. Und weil wir unseren Content ständig für euch verbessern wollen, lasst uns bitte unbedingt wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ja, eure Bewertung könnt ihr uns auf Instagram geben oder hier auch auf Spotify.
Und ihr könnt natürlich auch ein Teil unserer Ich und Wir-Family werden und rund um den Podcast immer auf dem neuesten Stand bleiben, indem ihr uns auf TikTok folgt unter soskinderdorf.de.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und vergiss nicht, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.